Das ist der Podcast der Kronenzeitung Wahl des Menschen in Oberösterreich von und mit mir, Reinhard Waldenberger, präsentiert von der Oberbank.
Wir haben einen Bürgermeister gehabt, der ursprünglich 96 gegen jeden Fußball war. Er hat zwar denen ein Stadion gebaut, aber hat dem damaligen Obmann, den Herrn Hofko, gesagt, also wenn du nicht weiter was tust, dann mache ich einen Krautacker draus. Nicht? Und am Bahnhof hat dann ein wahnsinniger SA-Mann geschrien, aus der Bahn, ich schieße. Ja, und dann sind nicht alle gerannt und am Schluss sind 14 Tage gelegen und waren tot und unter anderem auch meine Tante, die, mit der ich gerannt bin.
Auf dieses Treffen habe ich mich besonders gefreut. Ich bin hier am Firmengelände der Spediteursfirma Transdanubia Grad. Sein Name Franz Grad, er sitzt mir gegenüber, der Chef dieser Firma mit, ich glaube, rund 1.000 Beschäftigten. Wenn es nicht so ist, wird er das gleich korrigieren. Das Familienunternehmen wurde 1946 in Linz gegründet vom Vater. Franz Grad hat die Firma zu einem Big Player gemacht. Mehrere Niederlassungen, unter anderem auch in Wien, 4 insgesamt in Österreich, in halb Europa. Wir kennen uns schon lange. Dich kennt man, Franz, auch als streitbaren Fußballpräsidenten, derzeit beim ASK Oeth. Große Erfolge gehabt mit dem FC Superfund Pasching in der Bundesliga. Im Europacup hat deine Mannschaft unter anderem den deutschen Meister Werder Bremen 4:0 besiegt und. Da gibt's viele. Aber ich möchte es erst einmal, um zu beschreiben, wie er hier sitzt, wieder schwarzer Rollkragenpulli, schwarze Hose, weiße Sportschuhe, das ist die Ausnahme, aber das berühmte schwarze Kapperl. Du bist immer schwarz gekleidet, schwarzes Kapperl. Warum dieses Outfit, Franz?
Ich brauche mir in der Früh nicht überlegen, was ich anziehen soll. Schon alleine die Formen sind gegeben. Das ist, glaube ich, jeder in der Früh, was ziehe ich an. Also das ist, und das Kapperl. Ich bin also, glaube ich, seit meinem 30. Lebensjahr ohne Haupthaar. Und auch, das ist nicht die Eitelkeit. Na, mittlerweile im Alter, muss ich sagen, ist es nicht mehr so schlimm. Also auch, spielt ja auch die Eitelkeit eine Rolle und vor allem die Gewohnheit. Aber es ist so, dass ich unheimlich unter Migräne gelitten habe in meiner Jugend. Und bevor die Kerzen und die Flamme das gespürt hat, habe ich schon am Kopf gehabt, das, was immer das war, der Wind oder die Klimaanlage oder sonst was. Also, und ich muss sagen, draufgebracht hat mich der Herr Lauder. Früher habe ich immer nur einen Halm dran, das hat nur blöder ausgeschaut. Und wie der Herr Lauder dann angefangen hat nach seinem Unfall mit dem Kapperl, dachte ich mir, muss nicht rot sein, mache ich schwarz und geht auch.
Franz, du hast mir einmal gesagt, bei mir geht's immer ums Überleben. Und dann hast du mir erzählt von deiner Lieblingstante, mit der du in München warst. Da ist was Schreckliches passiert und einmal, glaube ich, mit deinem Vater, das war zu Kriegszeiten.
Nein, es war in meiner Kindheit, ich glaube, es war 44, sind wir mit meiner Tante, meiner Mutter, meine Tante und noch ein paar Bekannte von München, wollten wir ins Zillertal fahren, mit dem Zug natürlich. Und am Bahnhof hat dann ein wahnsinniger SA-Mann geschrien, aus der Bahn, ich schieße. Ja, und dann sind nicht alle gerannt und am Schluss sind 14 Tage gelegen und waren tot und unter anderem auch meine Tante, die, mit der ich gerannt bin, die war ein bisschen behäbiger von der Statur und vom Gewicht her. Also wir waren nicht so schnell unterwegs und leider Gottes hat es meine Tante erwischt. Ja, und das zweite Mal war dann, das war eigentlich knapp hintereinander, da war mein Vater auf Heimaturlaub, wobei das bei ihm immer problematisch war, weil er ja ein sogenannter Widerstandskämpfer war. Der war entweder in der Rossauer Kaserne in Wien im Häfen oder er ist bei der Strafkompanie gewesen. Aus irgendeinem Grund war er mal da und dann war Bombenalarm. Alle rennen, wir haben keinen Bunker gefunden und dabei waren wir knapp davor. Jetzt sind wir in ein Kaffeehaus gegangen und haben uns unter den Tisch und unter den Divan, der Papa unter den Tisch, ich natürlich unter den Divan. Und dann waren wir kurze Entwarnung, dann hat's geheißen, alle im Bunker rüber, da sind wir rübergerannt, da hat's gescheibert und dann, und kommen wir raus, da war das Kaffeehaus nicht mehr da. Also haben wir zweimal ein Glück gehabt. Aber es sind ein paar mit meinem langen Leben, mittlerweile sehe ich es an dir, dass ich schon sehr lange unterwegs bin in dieser Welt.
Also, ja, aber das ist ja, Franz, das vergisst man ja nie.
Naja, also, ich muss sagen, ich bin nicht nachtragend ist ein blöder Ausdruck, aber das sind Schicksale, denen entkommst oder entkommst nicht. Und mit dem musst du einfach leben. Also ich habe mir da nie große Gedanken gemacht.
Franz, du bist gebürtiger Bad Leonfeldner.
Ja.
Klosterschüler, Kremsmünster und Willering.
Ja.
Du hast Medizin studiert.
Ja.
Musstest du das Medizinstudium abbrechen wegen des Vaters?
Nein, wegen der Eltern.
Also wegen der Eltern, okay, wegen der Firma?
Es war also, der Papa war Kriegsinvalide und hat dann nach dem Krieg angefangen, nachdem er ja beim österreichischen Bundesheer abrüsten hat müssen, 38. Und dann hat man einfach angefangen, irgendwas. Nicht? Das Wirtshaus hat man ihnen weggenommen, 39. Und dann hat dann LKW mit dem Adi Winkler, das war damals eine wirkliche angesehene Spedition in Linz.
Auch Lastpräsident, glaube ich, war.
Keine Ahnung. Damals habe ich mich für den Lastholer, er ist vor von der Admira Ufer. Also haben sie sich einen LKW von der Straße geholt und so hat das Transportbetrieb dann begonnen. Aber wie gesagt, der war dann in den 60er Jahren schon sehr mau beinahe, kann man sagen. Da waren also beide einmal krank und dann hat mein Vater einfach die Geduld verloren und hat gesagt, das hören wir auf, das hat keinen Sinn, du wirst ja irgendwann einmal fertig werden, wir verkaufen das Unternehmen. Und hat sich einen damaligen Freund, den Spediteur, geholt, den man wirklich getraut hat und hat gesagt, er gibt ihm jetzt sein Unternehmen, das waren zwei LKW, das war nicht die Welt, das war eh klar. Und sie waren auch nicht neu. Und hat gesagt, aber ein Geschäft hat er gehabt, wo immer das. Es war was wert, sagen wir so. Und der Malek, bevor es um einen Betrag gegangen ist, es hat nur geheißen, du musst zahlen, bis der Bub fertig ist, hat der gleich abgewunken und hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und da bin ich dann wirklich nicht nur perplex, sondern ich war eigentlich zornig, dachte mir, was tut sich der Depp ein? Das ist ja lächerlich. Ich meine, er könnte zumindest meinen Eltern helfen oder mich fragen, wie lange brauchst du denn oder was wirst du denn dann einmal, ne? Und habe gesagt, wissen Sie was, dann gehen Sie und so hat sie. Und in 10 Jahren reden wir uns wieder und dann werden wir schauen, wer weiter ist, sie oder ich. Ne? Es hat länger gedauert als 10 Jahre, das ist richtig. Und mir hat er dann laut an.
Du hast die Firma zu einer unglaublichen Größe verholfen. Das sage ja ich.
Nein, das ist
Franz, ist ja klar, du übst dich immer in Bescheidenheit. Aber Niederlassungen in Wien, ich glaube nicht Istanbul und so weiter, oder bist du im
Osten? Türkei haben wir aufgegeben, ja. Das war so eine Geschichte.
Luxemburg, glaube ich, nicht?
Die Türken waren furchtbar dankbar, wenn wir in den 60er Jahren gekommen sind, weil da hat es ja nicht einen LKW gegeben da unten. Ne? Da hat es nur diese Kamikaze oder wie immer das war. Das waren also englische Zweiachser, mit denen sie 5 Meter hoch gelandet haben und gefahren sind. Aber ich bin damals runtergegangen, da ist es gegangen, es war in Marokko, strenger Winter und Satsumas, sprich also Mandarinen, sind gefroren und da hat der mitteleuropäische Markt ausgewichen in die Türkei. Und wir haben das Glück gehabt, weil sich keiner so wirklich darum gekümmert hat, wer fortschaut in die Türkei. Nicht? Das war ja damals so, wie wenn du heute wahrscheinlich nach Teheran fährst oder nur weiter. Also haben wir uns darum beworben und ich habe unten, hat es angegeben, die Firma Weißhörgel, das war ein Österreicher, der Chef. Aber sein Prokurist war ein eingefleischter Türk. Ein netter. Ohne Ohr. Und so, wir haben die Zollabfertigung mit ihm gemacht und er hat gesagt, das machen Sie nur 2 Jahre, dann machen wir Türken uns das alleine. Denke ich mir, geh bitte, oder? Prompt in 2 Jahren haben die Gesetze umkrempelt und. Und es hat türkische Flotten gegeben, da waren wir mit unseren 10 oder 20 Autal arme Schweine. Aber wir haben das dann geschafft. Und das ist der Markt, der Türk macht sich alles selber.
Mit dir natürlich gemeinsam deine Frau Editha, die sehr großen Anteil hat und jetzt auch dein Sohn, Magister Andreas Grad, der dich auch zum Opa gemacht hat.
Ja, man, vielfach, das nicht? Ist ja auf, du weiter, bald ist.
Okay, du warst Spitzenathlet beim UEC Linz Oberbank. 1996 solltest du den LASK übernehmen. Präsident Trauner, Baschinger waren von der Föst, waren sich schon einig. Aber es kam anders. Die richtige Erfolgsstory gab's mit Pasching. Das muss man, glaube ich, sagen.
Das war ein juster Mensch-Standpunkt. Ich wurde seinerzeit von der roten und schwarzen Seite ersucht. Die Fusion LASK, FC Linz, wenn geht, zu beeinflussen positiv. Nachdem der LASK ja immer in den Seilen hängt, ist finanziell. Und der FC Linz immer sportlich in den Seilen gehängt ist. Also, und letzten Endes ja auch die handelnden Personen, das war der Herr Trauner, noch so im Hintergrund immer, der Senior Trauner und der Hochaltinger als Gewerkschaftsboss von der Föst-Seite waren sich einig, das muss passieren, es hat sonst keinen Sinn. Lasker hat gerade einen Konkurs hinter sich gehabt. Also habe ich gesagt, man hat mir nachgesagt, ich hätte gute Verbindungen in die rote, als Schwarzer in die rote Ebene. Ja. Also habe ich gesagt, gut. Mittlerweile komme ich dort rein, sehe die Herren auch auf. Der Dr. Strachhammer sagt mir ins Gesicht, das ist das letzte Jahr, entweder ihr schafft es.
Generaldirektor.
Ja, entweder ihr schafft es oder wir lassen es bleiben. Geschafft haben wir es, aber der Lasker hat sein Versprechen, die Fusion durchzuziehen, dann eigentlich nicht gehalten. Da war der Sachsinger, hat verhandelt für den Lasker.
Rechtsanwalt,
Dr. Ja, und mit dem Weiß-Gerhard. Und auf der Föst-Seite ist gesessen da der Baschinger.
Baschinger, was das?
Und dann war die beschlossene Sache. Und dann ist irgendwo von hinten her irgendwann ein Herr Riegler gekommen, als der große Millionär und Banker. Dann hat einfach in der Person vom Herrn Spitz, der nicht Spitz heißt, sondern Scher, gesagt, ja, dann sollen sie die wieder gehen, putzen. Wir sagen, bleiben wir alleine, jetzt haben wir Geld, brauchen wir nicht. Okay. Na, so war das dann, dass das nichts draus geworden ist. Natürlich ist der Herr Reger dann auch gescheitert. Das war dann doppelt blöd, aber der Lasker ist ja immer nur gescheitert eigentlich. Und darum honoriere ich das, was jetzt passiert eigentlich, schon einigermaßen, weil du kannst machen, was du willst in den Oberösterreich im Fußball, an den Lasker kommst du nicht vorbei. Den kann für wer will. Das ist ganz wurscht, wer das macht. Selbst der Herr Reichel hat das 20 Jahre geschafft und hat wirklich gar nichts zusammengebracht mit dem Lasker, aber er hat ihn am Leben erhalten. Und das ist schon was für den Verein. Und zwar nicht in irgendeiner verstaubten Schublade, sondern alle begeisterte Lasker. Sind es nur 800 bei einem Drittligaspiel? Sind es 800, aber die gibt's. Und wenn er oben ist, sind sie 8000.
Bei Basching, wie gesagt, hast du gesagt, just der Mensch-Standpunkt. Du warst eigentlich nie schlechter als Fünfter mit Basching. In der Bundesliga, Superfund war damals der Sponsor. Blickst du mit Stolz zurück, oder?
Das war einfach eine Notwendigkeit, damit man diesen Herren links und rechts sagt, es geht auch nicht ganz ohne Politik, ist er nicht gegangen, weil auch die Politik hat das Basching wieder abgetreten. Aber es war einfach nur, um aufzuzeigen, es geht auch mit weniger, mit sehr viel weniger.
Und verkauft hast du dann, also aufgelöst?
Nein, es ist also so gewesen, dass letzten Endes 2007, wir haben einen Bürgermeister gehabt, der ursprünglich 96 gegen jeden Fußball war. Er hat zwar denen ein Stadion gebaut, aber hat dem damaligen Obmann, den Herrn Hofko, gesagt, also wenn du nicht weiter was tust, dann mache ich einen Krautacker draus. Nicht?
Fritz Böhm war das, nicht?
Ja, Fritz Böhm. Irgendwie mit den Erfolgen ist sein Interesse gestiegen, weil natürlich auch dann seine Person interessanter war. Und muss ich sagen, da hat er dann schon als Person sehr viel für den Verein gemacht, hat doch auch mit dem Herrn Bühringer, muss ich sagen, Landeshauptmann, das Stadion hingestellt und, und. Wir haben also wirkliche Unterstützungen von dieser Gemeinde gehabt und auch vom Land. Dann passiert etwas, das, ich habe zwar dem Bürgermeister Böhm damals gesagt, hat eine Aussage gemacht, der war von der Pestsäule oder in Linz.
In Linz, ja.
Lässt sich der Bürgermeister von Basching mit einem 911er Turbo fotografieren und sagt.
Um es dem Herrn Dobosch, den damaligen Bürgermeister, zu zeigen.
Und da hat natürlich der Dobosch, der wirklich ein Freund von mir ist, wo ich mir gedacht habe, habe ich gesagt, erst geh hin und entschuldig dich, weil das ist ein Blödsinn. Da kam man nicht aufs Dach. Na, prompt war es so, da war's, hat ein Elefantenhirn, also da, nach ein paar Jahren war es dann vorbei mit ihm und haben es mir den Böhm entsorgt. Und mit dem Böhm, 14 Tage später, da haben wir keinen Bürgermeister gehabt, da hat es einen Interimsbürgermeister gegeben. Kann ich heute nur sagen, der war damals Roder, jetzt ist er Schwarzer beim jetzigen schwarzen Bürgermeister. Und hat mir erklärt, es ist Schluss mit Profifußball in Basching. Aha, da war es aber April. Also was jetzt? Durch irgendeinen Zufall, ich habe also seinerzeit in Wien unten mit meinem Sohn öfter, da war der Heider noch Nationalrat, in Burgersdorf Tennis gespielt, der Doppel, kommt der dahergefahren und zu einem Rapidspiel.
Reden wir von Jörg Heider?
Von Jörg Heider, ja. Und sagt, hast Zeit? Sag ich, wir spielen jetzt gegen Rapid, sagt er, das dauert 10 Minuten. Ich habe jetzt ein Stadion und keine Mannschaft. Was mache ich mit Kärnten? Sag ich, na, das, was du dort hast, kannst du auch zinken, das ist nichts. Und sonst, aber ich sag da was, wir haben es gerade rausgehauen aus Bashing. Ich glaube, das ist keine dumme Idee. Ich gehe mit dir nach Kärnten. Wie gesagt, 10 Minuten. Und die Verhandlungen dann ist dann über seine Sekretärin gelaufen. Dann bin ich runtergefahren und unterschrieben, die Generalversammlung, und die Sache hat sie gehabt.
Sehr interessant. Das haben wir der Öffentlichkeit gar nicht gewusst. Das ist.
Nein, das ist, also wirklich Auswege zu suchen, ist letzten Endes ein ganz wichtiger Weg.
Und du hast dann ein Geld bekommen für die Lizenz und die hast du, glaube ich, dem Verein gegeben.
Es war überhaupt, oder? Das ist ja nicht anders möglich. Es war ja ein Verein, nicht? Wenn ich das hätte einstecken können, ja, nein, der hat gefragt und sage ich, aber hoch zu, das muss auch was kosten, sonst hat es ja keinen Sinn. Weil wenn du das einsteckst in der kranke Kärntner Mannschaft, kostet ja auch was. Außerdem muss ich was vorzahlen, nicht? Irgendwas muss ich der Gemeinde sagen. Und haben wir so en passant 3 Millionen gesagt, er hätte 5 gezahlt. Also es war eigentlich nur eine Summe. Und die haben wir dann wieder vertan, haben wir einen Landesliga-Club gegründet. Da ist mir zwar der Leo Winkler in den Rücken gefallen, aber Gott hab ihn selig, habe ich vergessen.
Sei ihm verziehen.
Und dann haben wir einfach ja die Sache auslaufen lassen. Der Bashing-Weg war eigentlich dann ein sehr trauriger Weg, muss ich sagen. Es hat Schwanenstädter übernommen. Dann ist der Red Bull mit dem Vogel gekommen, die Räder. Und am Schluss hat es dann der LASK genommen. Und ich muss sagen, Glück für den LASK. Weil letzten Endes sind dort jetzt zwar jede Menge Rasenplätze und Kunstrasenplatz und Ding, aber auf der anderen Seite habe ich gehört, fängt jetzt wieder der Blödsinn an, dass man kein Flutlicht einschalten darf. Also das ist, wie immer das mit Fußball ist, die Gemeinden spielen eine große Rolle.
Ich glaube, du bist 85, 86, du hast viel erlebt, du hast ein breites Wissen. Aber ich möchte noch auf die heutige Zeit kommen. Wie gesagt, du hast das vorher erzählt, das Berührende in der Kriegszeit, dann der Aufbau mit der Firma, Big Player geworden, Familie und so weiter, im Sport auch. Du bist sehr sozial, du gibst viel für karitative Zwecke. Das meiste erfährt man nicht in der Öffentlichkeit. Das weiß ich.
Das war ja nur blöder, oder?
Ja, das ehrt dich sehr. Das ehrt dich sehr, lieber Franz. Aber was sagst du zur heutigen Zeit? Ich sage nur Stichworte. Trump, Ukraine-Krieg, Dreierkoalition, FPÖ jetzt stärkste Partei. Aber jetzt einmal zum Internationalen. Hast du Sorge, dass vielleicht wieder etwas passiert? Sprich Krieg? Du bist.
Also man hätte nie geglaubt, dass zum Beispiel in den 90er Jahren Jugoslawien passiert. Also die Menschheit ist wirklich, sie lernt nichts dazu und wird immer dümmer, scheint's. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass noch, und ich habe die Nazizeit erlebt, wirklich erlebt. Also es ist nicht so, dass man als Dreijähriger nichts registriert hat, als 4-5-Jähriger. Ich bin in die Schule gegangen, 46. Ich habe meinen Freund, der ein Jahr jünger war, noch abgeholt, 44 von der Schule. Da sind sie rausgestanden, haben noch Heil Hitler schreien müssen und lauter. Nein, also es war wirklich eine böse Zeit. Ich habe erlebt, dass einfach Fremde in Uniform einergingen bei uns in der Wohnung und die durchsuchen. Also gegen die Nazi zu sein, war selbst am Schluss äußerst schwierig und gefährlich. Dass das nochmal wiederholt wird in irgendeiner Form und dass der Recht, ich habe nichts gegen Rechte, das ist ja, warum nicht, das ist ja lächerlich, kann ja nicht nur Linke geben, das sind also, ich habe ja den Kommunismus dann auch erlebt in den 60er Jahren, weil ich mich ja auf Osteuropa gestürzt habe, nachdem Westeuropa ja besetzt war von den anderen, die Genehmigungen gehabt haben, Deutschland etc. Das waren meistens Kammerfunktionäre, die gehabt haben, zur Genüge, wir haben nichts gehabt, wir sind natürlich dann in Osteuropa gefahren. Also der Kommunismus und der Nazismus unterscheiden, oder die totalitären Regime unterscheiden sich eigentlich nur in den Aussagen. Das Volk unten hat die gleichen Qualen, wenn du so willst, zu erleiden. Wenn sie nicht mitschreien, wenn sie mitschreien, dürfen sie halt manchmal ein Lichterl erblicken, aber sonst ist das eine Katastrophe eigentlich. Ob das da so bleibt, wird sehr abhängig von unserer Jugend. Und ich muss sagen, die Sorge ist nicht so groß. Ich glaube, dass irgendwann die Armen werden draufkommen. Das sind zwar Blitzgneißer und sehr schnell in vielen Dingen, in Entscheidungen. Aber was der jetzt aufführt, ich glaube, das hat der schlimmste Arme nicht erwartet, was der jetzt macht. Also das ist sinnlos. Und was den Putin angeht, ich muss sagen, den haben sie beleidigt. Aber wir haben ja auch eine Firma in der Ukraine, die noch immer funktioniert jetzt, den Lutz, aber das jetzt nicht nur, weil es ist einfach gegeben, weil dort einfach produziert wird und wir fahren heute noch diese Kabelsätze nach Westeuropa. Die haben damals schon gesagt, was macht man mit den Russen da? Und das war natürlich von der Ukraine, glaube ich, nicht sehr gescheit. Einfach Russisch als Staatssprache, als zweite Staatssprache neben der Ukraine abzuschaffen. Das hat in diesen Gegenden wie Donbass oder Krieg natürlich Unzufriedenheit, weil da geht einer Älterer, so wie in meinem Alter, der geht wohin, kann nicht Englisch und dann bist du Depp. Also warum? Warum soll ich jetzt ukrainisch? Ich bin Russ, oder? Ich wohne nicht da. Das war genau mit unseren Slowenen und Kroaten oder sonst was. Also da war schon sehr ungeschickt, die Ukraine, möchte ich sagen. So offensichtlich jetzt zu betreiben, auch von den Westeuropäern, den NATO-Beitritt, EU-Beitritt und. Also, es ist sehr provokant gewesen. Natürlich ist der Russ kein gut, aber das hat man gewusst. Der Russ war immer. Außerdem, das ist ein Reich im Vergleich zu uns, was soll das?
Abschließend. Wir sind ja auch wirtschaftlich in einer Talsohle. Geht uns zwar noch immer gut. Denkst du da positiv für die Zukunft?
Also nur einmal, wenn das eine Talsohle ist, ich habe so viele Talsohlen erlebt, ich wollte, es wäre das die schlimmste Talsohle gewesen, die ich also in meiner bisherigen Laufbahn, immerhin vor die 60er Jahren angefangen, da hat es ganz andere noch gegeben. Also das ist, es gibt immer wieder, das ist die Chance, was Neues wieder zu machen und wir erfangen sie. Also so dumm sind wir Europäer auch nicht, dass wir immer unten bleiben. Es hängt noch immer und das ist leider Gott das so von den großen Nationen in Europa ab und das ist nun einmal der Deutsche, der schwächelt. Der schwächelt in jeder Hinsicht. Das fängt mit der Bildung an eigentlich bei ihm und selbst den Fleiß hat er nachlassen. Ein Deutscher, das war gang und gäbe, der arbeitet keine 8 Stunden, der arbeitet 10 Stunden, heute sind ihm 6 Stunden zu viel. Also das wird sich auch wieder ändern. Also ich glaube nicht, dass die Deutschen von Haus aus jetzt das nicht mehr machen.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Was ich mir wünsche? Ach mein Gott, nein, wir werden weiterkämpfen und die Welt wird sich dort einrenken, wo es hingehört. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner Weltkrieg anfangen wird. Das glaube ich nicht. Es kann ja keiner was gewinnen. Außer er will sich selber in die Luft jagen, aber dass er das in Kammerl da schießen, dann hat er genauso viel.
Ich danke für das Gespräch und ich bedanke mich auch für das Mineralwasser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Folgen Sie diesem Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Alles Menschen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.